Nachhaltig Weltwärts, der Podcast für alle, die weltwärts denken.
Was sind eure ersten Gedanken, wenn ich jetzt Mexiko sage? Hebt euch die ersten Worte eurer Gedanken jetzt mal auf. Ada lebt derzeit in Mexiko-Stadt und macht dort ihren Freiwilligendienst. Wir reden mit ihr über eine mögliche Verzerrung unseres Weltbildes und welche Rolle Weltwärts auf dem Weg zum, ich sag mal in Anführungszeichen, Erwachsenwerden spielt. Live zugeschaltet aus Mexiko. Hallo Ada.
Hallo.
Du kommst gerade von der Arbeit. Wie war so dein Tag?
Heute war es eigentlich ein ganz normaler Tag. Das war ganz schön, ja.
Cool. Wir sprechen gleich noch ein bisschen genauer über dein Projekt, über deine Arbeit. Aber hier kommen ein paar Quick Facts zu Ada. Alter 19, kommt aus Köln. Einsatzort ist Mexiko-Stadt in Mexiko. Entsenderorganisation ist BZEF und ihre Partnerorganisation in Mexiko vor Ort ist APEC. Ja, und Ada, dein Hashtag für deinen bisherigen Weltwärtseinsatz, welcher wäre das?
Hashtag anders bereichernd als erwartet.
Dann bin ich mal gespannt, ob wir herausfinden, was dich anders bereichert hat. Da kommen wir vielleicht noch im Laufe zu. Starten wir aber jetzt mal direkt bei deinem Einsatz, bei deiner Arbeit. Wir haben gerade schon mal angefangen. Erzähl uns mal in ein paar Sätzen etwas über dein Projekt, was ihr im Projekt so macht.
Genau, also APAC ist eine mexikanische Organisation, die mit Menschen mit zerebraler Lähmung zusammenarbeitet und die haben ein medizinisches Zentrum, ein Bildungszentrum und eine Bäckerei und dort werden halt ganz viele Menschen mit zerebraler Paralyse täglich betreut. Es gibt Unterricht, aber auch sehr viel kreative Angebote, Physiotherapie und andere medizinische Versorgung und eine Bäckerei, in der quasi Lebensmittel hergestellt werden, die verkauft werden und der Erlös geht an die Einrichtung, genau.
Cool. Kannst du uns einmal ein bisschen erklären, was zerebrale Paralyse ist?
Zerebrale Paralyse wird quasi durch Hirnschädigung im frühkindlichen Alter ausgelöst und zeigt sich durch Bewegungsstörungen. Aber genau, die Kinder in der Einrichtung haben sehr unterschiedliche Grade dieser Beeinträchtigung. Also manche können selber laufen, aber haben vielleicht leichte Koordinationsprobleme, andere sitzen im Rollstuhl. Genauso, es kann sich sehr unterschiedlich auswirken.
Was machst du konkret im Projekt?
Also ich bin hauptsächlich dem Bildungszentrum eingeteilt und habe da eine Klasse, die ich durch den Alltag bei APAC begleite. Das heißt, das sind 12- bis 13-jährige Kinder und eine Lehrerin in einer Klasse und die haben dann halt täglich Sport, Unterricht, Kunstangebote und ich bin dabei und pack einfach mit an, wenn gerade Hilfe benötigt wird oder helfe den Kindern im Rollstuhl oder denen, die nicht selber schreiben können. Und 2 Tage die Woche arbeite ich auch in der Bäckerei, wo dann Kekse, Pizza, Empanadas und solche Dinge hergestellt werden. Und manchmal verkaufen wir die auch. Ja.
Wenn du jetzt sagen würdest, was macht deine Arbeit so ganz besonders für dich?
Also APAC ist auf jeden Fall eine sehr große Organisation. Das habe ich gar nicht so erwartet. Und ist auf jeden Fall interessant, weil es gibt ja sehr viele große Einrichtungen und Organisationen, aber ich habe jetzt noch nicht so viele kennengelernt, die halt so diesen Non-Profit und sehr sozialen Faktor so vertreten. Das finde ich schon interessant, da mal zu sehen, wie das so kombiniert wird. Also so sehr groß professionell und irgendwie auch alles mit System, aber gleichzeitig halt sehr sozial den Menschen zugewandt und genau wohltätig.
Wenn du jetzt an deine konkrete Arbeit denkst, bist du da schon in deinen ersten Monaten jetzt auch an Herausforderungen gestoßen, wo du gedacht hast, boah, was dich so an deine Grenzen gebracht hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich da beworben mit dem Hintergedanken, dass ich dachte, okay, ich werde da aktiv vielleicht was anleiten. Ich habe auch ganz viele Sachen in meine Bewerbung reingeschrieben, die ich halt anbieten könnte. Kreative Dinge, musikalische Sachen oder auch Nachhilfeunterricht. Ich wusste ja nicht genau, was mich da erwartet und war dann erstmal überrascht zu sehen, dass die Organisation quasi schon sehr, sehr gut, auch ohne Hilfe von Freiwilligen läuft und ich nicht so viel Freiraum für eigene Projekte oder Verantwortung erhalten habe, wie ich erwartet habe. Da musste ich mich erstmal ein bisschen anfreunden mit dem Gedanken, dass ich halt eher begleitend da bin.
Wie bist du mit so einer, dieser ja dann vielleicht auch Unzufriedenheit am Anfang umgegangen?
Also am Anfang war es erstmal ein bisschen so ein, okay, ich warte mal ab. Was da noch kommt. Dann hatten wir das einmal auch angesprochen bei unserer freiwilligen Mentorin, ich und mein Mitfreiwilliger, dass wir uns auch wünschen würden oder uns vorstellen könnten, noch ein bisschen mehr zu machen. Aber da meinte sie auch schon relativ klar, dass da eigentlich nicht so viel Raum für ist. Und danach kam dann halt so eine Phase des damit Abfindens. Das heißt, ich habe mir dann auch nochmal ins Bewusstsein gerufen, dass wir auch im Vorbereitungsseminar schon darüber gesprochen haben, dass wir nicht nach Mexiko gehen oder allgemein in unseren Freiwilligendienst, um da einen Arbeitsplatz zu ersetzen, sondern einfach um quasi vielleicht mit dabei zu sein. Und das ist ja auf jeden Fall erfüllt, weshalb ich dann genau akzeptiert habe, dass das nicht so ist, wie ich es erwartet habe, aber das ja trotzdem bereichernd für mich sein kann.
Hast du denn vielleicht Möglichkeiten, dich außerhalb des Projektes oder vielleicht in anderen Aspekten ein bisschen mit einzubringen?
Also, was ich ganz gerne gemacht habe, auch gestern wieder oder gerne mache allgemein, einfach vielleicht so einen kulturellen Austausch und Mexiko kennenlernen halt mit meinen Freunden und meinem Freundeskreis, den ich mir aufgebaut habe, machen. Zum Beispiel kochen wir ganz gerne gegenseitig Gerichte aus unseren Kulturen und Ländern und tauschen uns darüber ganz viel aus. Ich habe auch Kontakt zu anderen Freiwilligen aus Deutschland, die hier sind, um mit denen zu sprechen und vielleicht dadurch auch kennenzulernen, wie es sonst noch sein kann und was die so für Erfahrungen machen. Ist natürlich auch interessant für mich und kann ich vielleicht auch ein bisschen von mitnehmen, genau. Also außerhalb, auf jeden Fall gibt es auch ganz viel Austausch, der mich auch irgendwo voranbringt, würde ich sagen.
Ja, und am Ende ist das ja auch vielleicht das Wichtigste, ne? Man muss sich so seinen eigenen, einen Weg suchen.
Genau, ja.
Warum hast du dich bei APEC beworben? Wieso überhaupt nach Mexiko?
Also ich war, als ich 15 Jahre alt war, einmal in Peru mit der Big Band von meiner Schule und fand es so unglaublich toll da, dass ich mir gesagt habe, okay, ich muss auf jeden Fall nochmal nach Lateinamerika. Das heißt, ab da war das auf jeden Fall schon in meinem Kopf ein bisschen verwurzelt. Und dazu habe ich in der Schule Spanisch gelernt und hatte mir dann überlegt, dass ein Freiwilligendienst oder halt ins Ausland gehen, glaube ich, ganz cool für mich wäre. Und ja, dann hatte ich mich halt informiert und BZEF gefunden, die inklusive Freiwilligendienste anbieten, was dann ja auch ganz gut war für mich. Und hatte mich dann da beworben und dann Mexiko-Stadt, weil ich an sich auf jeden Fall ein Stadtmensch bin, das mag. Und ja, das Projekt mich an sich auch angesprochen hat, genau.
Als du dann dich entschieden hast, okay, BZEF, Mexiko, dann hast du es wahrscheinlich auch irgendwo in deinem Umfeld gesagt, ne? Ey Leute, ich ziehe jetzt nach Mexiko. Wie haben Freunde und Familie darauf dann so reagiert?
Also meine engste Familie war da zum Glück ziemlich unterstützend. Aber natürlich hat man auch so dann von Freunden, von den Eltern oder so immer wieder gehört, was, du gehst nach Mexiko? Oh, das ist ja voll gefährlich. Willst du das wirklich machen? Keine Ahnung, mit den Kartellen und solche Dinge. Wo ich mir dann erstmal dachte, oh, okay, ja gut, vielleicht. Aber wie gesagt, das ist ja immer so lustig, wenn man irgendwie was Neues, auf was Neues im Leben den Fokus legt oder was Neues kennenlernt, taucht es auf einmal überall auf. Und ab dem Moment, wo ich wusste, ich gehe nach Mexiko, hatte irgendwie jeder einen Freund aus Mexiko oder war schon mal in Mexiko oder kommt aus Mexiko. Ich habe halt mit den Leuten geredet, die quasi richtige Erfahrungen gemacht hatten. Und anders als die Leute, die eigentlich noch nie in Mexiko waren und mir immer gesagt haben, dass ich ja so aufpassen muss wegen den Drogenkartellen, haben wir die Leute, die tatsächlich schon mal da waren, auch ganz tolle Sachen über Mexiko erzählt und waren total begeistert, was mich dann auch wieder ein bisschen beruhigt hat. Und ja, also mein Vater kommt aus Nigeria, deswegen habe ich da vielleicht ein besseres Bewusstsein für, dass teilweise die Medienberichte oder was bei uns in Deutschland oder in Europa aus anderen Ländern ankommt, einfach nur ein ganz kleiner Teil der Realität ist. Und habe mir auch selber schon gedacht, ja, das wird, glaube ich, nicht so schlimm sein, weil da ja auch einfach ganz normal Leute leben. Und das hat sich auch bestätigt, also ja.
Ich habe am Anfang ja mal das Wort Mexiko fallen lassen, denkt man dann klischeehafte Traumstände, denkt man an farbenfrohes oder denkt man eben genau an das, was du gerade schon gesagt hast, Drogenkartelle, Gewalt oder sowas. Ist es dann so ein bisschen so die Gefahr dieser Single-Stories, würde ich sagen, ne? Also dieses, man hört immer nur von einer Seite eine Geschichte und kriegt gar nicht so alle Geschichten zusammen. So meinst du das wahrscheinlich auch, oder?
Ja, genau das. Also wirklich eine Single-Story und dann den kleinen Teil, den man noch nur kennt, ist nicht mal der richtige. Also zum Beispiel bei mexikanischer Küche habe ich sofort an Chili con Carne und Nachos und Guacamole und sowas gedacht. Aber das ist ja gar nicht mexikanisches Essen, sondern kommt eher aus der USA, also aus der Region nahe an Mexiko. Also es ist eher US-amerikanisches Essen. Und die mexikanische Küche ist so vielfältig. Ja.
Also ja, ich glaube beim Essen, das ist so ein spezielles Thema. Wie bist du denn mit diesen Klischeebildern umgegangen?
Also ich wollte jetzt nicht so schon alles über Mexiko rausfinden, sondern mich ein bisschen überraschen lassen. Und war auch auf jeden Fall auch überrascht, als ich hier ankam, weil es halt Großstadt ist, einfach eine sehr schöne Stadt, super vielseitig, sowohl sehr wohlhabende Viertel, sehr arme Viertel, einfach alles. Und da war ich erstmal auch so, ja, okay, gut, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das macht eigentlich total Sinn. Oder zum Beispiel auch, ist ja auch so eine Sache, die sehr bekannt ist, vielleicht auch in Deutschland über Mexiko mit dem Dia de los Muertos. Als die Zeit dann, also als die Zeit vom Dia de los Muertos so langsam gekommen ist, hatte ich mit meiner Mitbewohnerin, die Mexikanerin ist, gesprochen und meinte dann so, ja, und was macht man denn am Dia de los Muertos? Gibt's da Feiern oder so? Weil ich das immer so mitgekriegt hatte, dass es irgendwie so ein buntes Fest ist und alles, alle sind irgendwie geschminkt und verkleidet. Und es wird halt gefeiert, dass die Toten an dem Tag ja quasi die Erde besuchen oder das Reich der Lebenden besuchen. Und meine Mitbewohnerin meinte dann auch so, ach nee, also so ist es gar nicht. Es ist immer noch ein Gedenktag an die Toten. Also da wird jetzt nicht Party gemacht. Es ist eher halt schön dekoriert und so, um das schön für die zu machen. Aber da dachte ich mir auch mal auch so, ja, klar, das macht auch Sinn. Warum bin ich hier hingekommen und habe jetzt erwartet, hier gibt's irgendwie voll die Party zum Gedenktag der Toten. Aber genau, ist mir dann auch nochmal aufgefallen, ja, man sieht das halt irgendwie so klischeehaft dargestellt und kauft es auch voll ab.
Du hast gerade erzählt, du bist dann nach Mexiko Stadt gekommen. Du hast so ein bisschen erzählt, wie Mexiko Stadt ist. Hattest du dann überhaupt sowas wie einen Kulturschock?
Erstmal gar nicht, würde ich sagen. Also ich meine, ich komme ja aus einer großen Stadt in Deutschland. Genau, Köln.
Köln. Wir können es kurz sagen. Wir kommen beide aus Köln.
Ja.
Köln kann man kurz erwähnen.
Ja, wichtig an dieser Stelle. Genau, also Köln, Großstadt, Mexico City, riesige Metropole. Aber dieses Großstadtding war jetzt nicht sonderlich anders. Natürlich hat es irgendwie einen anderen Charme und irgendwie einen anderen Charakter durch die ganzen mexikanischen Einflüsse, aber es war nicht so extrem anders. Also ich habe da von anderen Freiwilligen gehört, die vielleicht eher ländlicher wohnen, dass da schon eher sehr andere Umstände sind. In der Gegend, in der ich wohne, hatte ich nicht so einen starken Kulturschock. Ich würde sagen, der kam dann erst später, als man mehr in Interaktion mit den Leuten getreten ist oder halt auch in der Arbeit dann gewisse Systeme oder Funktionsweisen kennengelernt hat und dann gemerkt hat, ah ja, okay, das ist jetzt doch eher anders als in Deutschland. Aber so rein optisch, nicht so extrem, nee.
Und wenn du dann sagst, dass die Menschen bei den Menschen im Umgang mit den anderen Leuten in Mexiko, ist dir dann aufgefallen oder hattest du dann eher so eine Art Kulturschock? Was war das?
Ja, verschiedene Dinge. Zum Beispiel, ich meine jetzt hier Klassiker, die deutsche Pünktlichkeit. Kann man sich ganz schnell abgewöhnen, würde ich sagen. Wenn jemand sagt, ja, wir gehen in 20 Minuten, dann war ich teilweise noch 1,5 Stunden da, bis man dann wirklich gegangen ist oder so. Oder auch wenn man sich verabredet. Aber man kann auch nicht wirklich pünktlich sein, weil der Verkehr teilweise so verrückt ist und so viel Stau ist, dass man halt nicht vorankommt. Also man muss immer ein bisschen mehr Zeit mit einplanen. Genau. Also man muss sich da so ein bisschen anpassen. Das ist alles nicht so wie in Deutschland. Also, das ist seine Vorteile und Nachteile. Nee, das fand ich total lustig, weil, wie gesagt, mich halt ganz viele Leute gefragt hatten, und hattest du einen Kulturschock in Mexiko? Und ich dann eher war, nee, eher in Nigeria. Ich war ein paar Wochen vorher in Nigeria und das war im Vergleich zu Deutschland, obwohl es auch eine große Stadt war, viel extremer. Also ich war in Lagos für 2 Wochen und Lagos ist ja auch eine riesige Stadt, also hat ähnlich viele Einwohner wie Mexiko-Stadt. Aber total anders. Also schon mal ganz andere so Infrastruktur von der Stadt und auch vom Lifestyle. Da muss ich mich mehr dran gewöhnen. Ja.
Spannend. Ein Grund, warum du dich damals ja auch für Mexiko-Stadt entschieden hast, war so ein bisschen, dass da die medizinische Versorgung ganz gut ist. Du hast ein künstliches Kniegelenk aufgrund einer Erkrankung, brauchst eine Physio zum Beispiel vor Ort. Wie ist die Arbeit trotz der Beeinträchtigung denn vor Ort? Klappt das alles ganz gut?
Ja, da ist es ganz praktisch, dass ich natürlich in einer Organisation bin, die schon für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen ausgelegt ist. Man muss zum Beispiel nirgendwo Treppen gehen. Es gibt immer Rampen oder Aufzüge und sonstiges, weil die sich ja eigentlich mit der ganzen Thematik auskennen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit meinem Fall, aber die Möglichkeiten sind schon mal da. Also Mit 16 wurde bei mir ein Osteosarkom diagnostiziert. Das ist eine bösartige Knochentumorart. Genau, und danach musste ich halt für 9 oder 10 Monate Chemotherapie machen. Und der Teil vom Knochen, der quasi mit dem Tumor befallen war, musste auch mit einem Sicherheitsabstand rausgenommen werden. Und das war halt so nah an meinem Knie dran, dass sie das Knie gegen ein metallisches Kniegelenk ersetzen mussten. Und das ist alles gut verlaufen, die OP und auch die Chemotherapie. Also ich habe den Krebs erfolgreich bekämpft, aber ja, die Prothese braucht immer noch auf jeden Fall viel Sport und Übung und regelmäßiges Training, damit die halt gut läuft, weil es einfach natürlich nicht das gleiche ist wie ein gesundes Knie. Deswegen habe ich da immer noch ein bisschen mitzutun. Aber ja, so ist das.
Und wie ist es in deinem Alltag in Mexiko-Stadt so? Also,
Hier geht es eigentlich ziemlich gut. Also es gibt ein ganz gutes Bus- und Bahnsystem, mit dem man überall hinfahren kann oder sonst auch mit dem Uber. Treppensteigen kriege ich eigentlich auch ganz gut hin. Also ich komme soweit ganz gut klar.
ja, tatsächlich, glaube ich, hat es mir erzählt, deine Organisation BZF, die zahlt zum
Ah
Beispiel
ja,
auch dein
genau.
Fitnessstudio
Ja,
vor Ort,
das finde
richtig?
ich auch echt super bei BZIF, dass sie halt, wie gesagt, da auch ein bisschen sensibilisiert für sind und Menschen unterstützen, die auch selber einen inklusiven Freiwilligendienst benötigen. Genau, und bei mir zum Beispiel, also mit der Physiotherapie hatten die mich unterstützt, bei der Nachsorge, die zu finden, auch immer wieder nachgefragt. Und als ich gefragt hatte, ob die das Fitnessstudio für mich übernehmen würden, damit ich mein Bein trainieren kann, war das auch kein Problem. Ja, also da unterstützen die dann auf jeden Fall ziemlich gut.
Mega, so soll es am besten sein, weil dadurch können wirklich alle Menschen weltweit gehen, auch Menschen mit einer Behinderung oder einer Beeinträchtigung. In der ersten Staffel haben wir auch schon mit Janine gesprochen, die auch mit BZF weltwärts gegangen ist. An alle da draußen, ihr könnt gerne mal reinhören. Und ansonsten gibt es natürlich auch ganz viele Informationen rund um weltwärts, ob mit oder ohne Behinderung, aber ihr könnt auf jeden Fall alle weltwärts gehen. Mehr Informationen gibt es darüber auf weltwärts.de, weltwärts mit AE. Und da gibt es auch noch mal verschiedenste Informationen zu dem Thema. Und eine ist zum Beispiel auch, glaube ich, sehr wichtig. Wir haben gerade darüber gesprochen, inklusionsbedingte Mehrkosten übernimmt weltwärts, also zum Beispiel auch Gebärdendolmetschung, manche Assistenzleistungen oder eben medizinische Versorgung wie eine Physio oder bei dir vielleicht auch ein Fitnessstudio. Das ist ja ganz praktisch. Anderes Thema tatsächlich. Du hattest vor kurzem auch ein Zwischenseminar, denn das gehört ja auch zu weltwärts, genauso wie eventuelle Mehrkosten, diese pädagogischen Begleitungen. Wie war das Zwischenseminar für dich? Hast du da was
Oh
mitgenommen?
ja, also das war richtig toll. Das war in Zipolite, also so an der Küste von Mexiko im Süden. Wir waren in einer auch inklusiven Einrichtung, Piña Palmera hieß die, wo quasi auch Menschen mit verschiedensten Behinderungen, Beeinträchtigungen zusammengelebt haben und da so ein bisschen ihren eigenen Alltag haben, Dinge produziert haben wie selbstgemachtes Kokosöl. Und dadurch halt auch sich das da finanzieren konnten. Also es war schon mal eine ganz tolle Einrichtung und wir durften da halt quasi als Gäste über das Seminar wohnen. Und ja, also da hat man auch noch von anderen Einrichtungen Leute kennengelernt und wir haben uns ganz viel ausgetauscht, was schon mal interessant war. Also ja, das Seminar war super bereichernd, wirklich. Ich hatte natürlich nochmal angesprochen, dass ich ja gedacht hätte, dass ich mehr Verantwortung übernehmen kann in meinem Projekt. Aber da nochmal mit Leuten zu reden, die auch alle ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, dann nochmal gezeigt, ja gut, jeder Freiwilligendienst ist halt anders und man kann nicht immer mit den gleichen Erwartungen reingehen. Und genau, solange man irgendwie was hat, was einem da Spaß macht oder einen erfüllt, dann ist ja auch okay, weil es läuft ja nicht immer alles so, wie man sich's wünscht oder erwartet. Und es geht ja im Endeffekt auch nicht um mich direkt also in diesem Freiwilligendienst, sondern es ist eine Organisation und im Vordergrund stehen ja die Kinder und Hauptsache, die haben eine gute Versorgung und ich kann da vielleicht irgendwie mithelfen oder einfach mit den Kindern eine gute Beziehung aufbauen, dann ist das schon okay.
Mal. Genau, kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingskategorien. Wir kommen jetzt zu den drei schnellen Fragen.
Die drei schnellen Fragen.
Immer wieder ins gleiche Land reisen oder was Neues entdecken?
Was Neues entdecken.
Wenn Weltwärts ein Drink wäre.
Ein ganz bunt gemischter Cocktail mit allen möglichen Sachen, von allem ein bisschen rein.
Klingt gut. Das beste mexikanische Essen. Oh, da gibt's zu
Es
viel,
gibt
da
so
musst du nachdenken.
viele. Es gibt zu viele. Esquites.
Das waren schon die drei schnellen Fragen. Danke dir. Was ist Esquites?
Esquites ist Mais, gekochter Mais in so einer Brühe mit so einem speziellen Grünzeug. Und dann kommt es in einen Becher mit Mayo, Limettensaft, Käse und Chili und wird verrührt. Und es hört sich nicht so krass an, aber das ist so unglaublich lecker. Ich habe es gar nicht erwartet, aber es ist köstlich, wirklich. Jeder, der mal in Mexiko ist, muss es probieren, auf jeden Fall.
Es sammelt sich schon das Wasser in meinem Mund. Du arbeitest mit einem anderen Freiwilligen zusammen hier im Projekt, lebst aber auch in einer WG mit Menschen, die aus Mexiko stammen. Wie kam es dazu, dass du in die WG gezogen bist?
Wir hatten erstmal von BZF die Option, in eine Gastfamilie zu ziehen oder in eine WG. Ich hatte auf jeden Fall Lust auf eine WG, weil ich mir dachte, da ist nochmal eine neue Herausforderung für mich. Ich habe ja bis jetzt immer mit einer Familie gewohnt in Köln, also mit meiner Familie. Und dann dachte ich mir so, dass es vielleicht auch ganz cool wäre, vielleicht neue Leute kennenzulernen. Genau, aber ich wohne jetzt mit MexikanerInnen zusammen. Und ich glaube, das tut mir auch ganz gut, um hier nochmal irgendwie besser reinzukommen und vielleicht auch raus aus der deutschen Freiwilligenbubble rauszukommen, weil ich habe mit denen natürlich auch ganz viel Kontakt, aber ich glaube, wäre ich nur mit denen, würde vielleicht auch nicht so viel kultureller Austausch stattfinden, wie es jetzt gerade ist. Also war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Wer wohnt mit dir in deiner WG zusammen?
Ja, das sind die Paulina und der Sebs und Paulina, genau, hatte ich halt durch meinen Mitfreiwilligen kennengelernt. Also er hatte mir den Kontakt weitergeleitet, weil sie ein Zimmer in ihrer Wohnung zu vermieten hatte. Und es ist ja auch super schnell ans Herz gewachsen, also verstehen uns sehr gut. Und selbst hatte ich hier im Laufe der Zeit kennengelernt und wir sind auch ganz schnell richtig gute Freunde geworden. Und dann ist er mit noch zu uns eingezogen, weil wir noch ein Zimmer frei hatten, ja. Und jetzt sind wir der Roomie-Squad, haben sehr viel Spaß zusammen.
Ja, so soll es sein. Und wahrscheinlich war es tatsächlich auch so beim Ankommen dann wahrscheinlich echt eine Hilfe, oder?
Auf jeden Fall, also die Paul hat mich voll an die Hand genommen und mir ganz viel hier gezeigt, weil auch wenn die Stadt nicht so gefährlich und du gehst auf die Straße und wirst direkt abgeknallt war, wie man es ja vielleicht teilweise in so Horrorgeschichten gehört hat, wusste ich so, okay, ich sollte jetzt vielleicht nicht überall hier einfach alleine losziehen, weil es natürlich trotzdem auch Gegenden gibt, wo man nicht hingehen sollte. Und da war es ganz gut, sie halt an meiner Seite zu haben, dass sie mich mitgenommen hat, wo es sicher ist, wo man hingehen kann und mir ihre Lieblingsorte gezeigt hat, Freunde vorgestellt hat. Ich konnte zusammen mit ihr auch mal auf Partys gehen und da noch eigene Leute kennenlernen. Ja, also es war eine sehr gute Starthilfe auf jeden Fall.
Und wenn es mal einen Downer gibt, sind sie halt im Zweifel auch da, wenn du mal Hilfe brauchst, Unterstützung brauchst.
Voll, wirklich. Also es war schon sehr beruhigend. Also die haben mir wirklich schon oft geholfen, mit Kleinigkeiten, mit größeren Gefallen, ja.
Ja, und du hast gerade gesagt, du hast vorher in Köln mit deiner Familie zusammen gewohnt. Hilft eine WG dann auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen selbstständiger zu werden?
Voll. Also ich wusste eigentlich schon, dass ich recht selbstständig bin, weil auch in Deutschland, ich bin die älteste Schwester, sagt man ja auch manchmal Mama Nummer zwei, ne? Ich habe mich auch schon um meine Geschwister immer gut mitgekümmert und angepackt im Haushalt, aber es war wie nochmal so eine Probe, dass ich das jetzt auch mal wirklich so durchgängig machen muss und nicht, wenn ich irgendwas vergesse, doch nochmal Mama da ist und irgendwie hier und damit helfen kann. Ja, und ich habe da auf jeden Fall auch meine Freude dran gefunden, komplett für mich selbst zu sorgen und selbst einzukaufen und alles, und zu sehen, dass es gut klappt, ja, hat mich nochmal mir selbst bestätigt.
Ja, du hast vorher auch mal gesagt, so du freust dich jetzt aufs Erwachsensein und das Weltwert sozusagen, ja, dich auch in diese Richtung des Erwachsenwerdens unterstützt.
Ja, also einfach, ich finde, was sie einem hier anbieten, auch total cool, also dass wir die Möglichkeit haben, okay, du kannst in der WG wohnen, kriegst quasi von uns Verpflegungsgeld und die Miete. Es muss ja auch erstmal gegeben sein, aber dadurch, dass wir das quasi von weltwärts geboten kriegen, ja, hat man halt die Möglichkeit, in einem anderen Land mal so selbstständig zu leben. Und das finde ich mega cool. Also ja, das ist wirklich ein großer Schritt Richtung Erwachsensein gewesen, weil man ja nicht nur alleine wohnt, sondern es ist noch ein anderes Land, eine andere Kultur und man muss sich erstmal zurechtfinden. Aber ich denke, das ist möglich, das zu schaffen, oder ich habe es ja auf jeden Fall geschafft und Das hat mich extrem vorangebracht, ja. Also wenn ich es hier schaffe, dann auch in Deutschland sicher.
Auf jeden Fall, das nimmst du ja alles mit. Und beside that, so, was macht dein Freiwilligendienst neben dem Projekt, neben deiner WG, neben des Selbstständigwerdens? Gibt es da noch was, wo du sagst, hey, das macht mein Freiwilligendienst irgendwie jetzt aus und oder das macht ihn sehr wertvoll für mich?
Also, ich finde auf jeden Fall nochmal die Begegnung mit Kindern mit Behinderungen sehr wertvoll für mich, weil ich hatte auch in Deutschland schon sehr viel Kontakt zu Kindern. Ich habe Kinderbetreuungen gemacht, aber ich hatte nie so viel, ja, mit Kindern mit Beeinträchtigung oder Behinderung zu tun. Und das ist schon nochmal eine andere Umgehensweise, aber auch dadurch, dass ich ihn einfach beobachten kann, und dann teilweise auch beobachten kann, okay, wann sollte ich jetzt vielleicht mit einspringen, helfen oder auch nicht, habe ich da auch nochmal ein neues Gefühl für gekriegt, weil, also man sagt ja oft bei Kindern so das Konzept von wegen, okay, hilf mir es selber zu tun. Aber das Gefühl jetzt zu schauen, okay, was kannst du selber tun und was nicht, ist natürlich nochmal ein bisschen anders, wenn die Kinder vielleicht körperlich extremst eingeschränkt sind. Ich würde sagen, das hat mir auf jeden Fall auch nochmal eine neue Sichtweise gegeben oder erweitertes Sichtfeld im Umgang mit Kindern mit verschiedensten Bedingungen, ja.
Ja, du hast in dem ganzen Kontext mir im Vorgespräch auch gesagt, du hast zwischendurch mal überlegt, bin ich überhaupt eine gute Weltwärtsfreiwillige? Wieso bist du auf diese Gedanken gekommen?
Ja, also ich finde, wenn man so von Freiwilligendiensten hört, gibt es immer so diese klassische Geschichte, von der man ganz viel hört. Also dieses, ah ja, man geht irgendwo hin, meistens auch in eher kleinere Dörfer oder Orte und hat dann da sein Projekt und hilft Kindern und macht irgendwie was total Veränderndes und hat total viel Verantwortung. Und irgendwo, wenn man das immer wieder hört, also war das für mich auf jeden Fall so, dass ich auch mit dieser Erwartung hier hingekommen bin und dann halt festzustellen, oh nee, die Organisation läuft eigentlich schon ohne mich. Ich muss hier nicht total viel Verantwortung übernehmen und total viel mit anpacken, damit es läuft oder sich was verändert. Weil erstmal so eine Umstellung im Kopf von wegen, okay, das ist nicht immer so, das ist nicht immer die Realität. Aber das musste ich erstmal merken. Am Anfang habe ich mir halt gedacht, hä, mache ich irgendwie was falsch oder warum ist es denn jetzt so anders als erwartet? Genau, und ich habe dann auch mit anderen Freiwilligen gesprochen. Zum Beispiel bei so einem Sicherheitstraining in der Deutschen Botschaft haben wir viele Freiwillige getroffen oder halt auch beim Zwischenseminar und da hat man teilweise auch genau halt diese klassische Geschichte gehört. Natürlich irgendwie auch immer wieder individuell, aber halt sehr viel mit, ja, ich bin jetzt da und es ist total anders als in Deutschland. Ich mache total viel in meiner Einrichtung, bin da von morgens bis abends total eingespannt. Und dadurch, dass es halt irgendwo die Mehrheit für mich war oder das, was ich mitgekriegt habe, dachte ich mir so, okay, mache ich jetzt gerade irgendwie was falsch, ist es richtig? Muss ich mehr versuchen, mich einzubringen? Oder also da kommen einfach diese Zweifel. Da hat mir auch unser Gespräch nochmal geholfen, das zu realisieren, dass ja auf jeden Fall nicht jeder Freiwilligendienst gleich ist und jeder individuelle Erfahrungen macht. Und deswegen finde ich es cool, dass ich jetzt auch die Möglichkeit habe, über mich ein bisschen zu berichten und meinen Freiwilligendienst, um eben nochmal zu sagen, ey, wenn es nicht so läuft, wie man es vielleicht erwartet oder wie es auch andere erwarten von einem Freiwilligendienst, dann ist es auch okay, weil jede Einrichtung ist individuell, jede Person ist individuell und es kann ja gar nicht sein, dass da immer im Endeffekt irgendwie grob das Gleiche bei rauskommt. Was ist total vielseitig. Also,
Ja.
ja.
Vielleicht sind wir da tatsächlich wieder bei den Single Stories und ein
Genau.
bisschen das Bild, was wahrscheinlich, wenn man in Deutschland sagt, Freiwilligendienst, welches Bild haben die Menschen dann im Kopf? Und vielleicht, genau, es ist perfekt, dass du in diesem Podcast bist und das Bild müssen wir dann vielleicht auch noch viel öfter zeigen, dass ein Freiwilligendienst extrem vielfältig ist. Man kann in der Großstadt in Mexiko-Stadt, Nairobi oder sonst wo sein. Man kann aber halt auch auf dem Dorf sein oder auf Sansibar, wie wir in dieser Staffel ja auch schon gehört haben. Alles ist möglich und das ist eigentlich das Coole. Und eigentlich müssen wir das feiern. Für jeden Topf gibt es am Ende dann einen Deckel irgendwie. Das, was man selber sucht, wo man Lust drauf hat, da findet man auch den richtigen Platz, glaube ich, für.
Ja, auf jeden Fall. Und das macht's ja auch so schön. Es wäre langweilig, wenn alle die gleichen Erfahrungen haben.
Genau, besonders man lernt ja auch super viel bei Weltwärts voneinander, ne? Wie du gerade selber sagst, man unterhält sich ja mit anderen Freiwilligen, die geben einen Tipp, man kann selber wiederum Tipps geben, weil man was ganz anderes erlebt in Mexiko-Stadt als jemand, der im ländlichen Raum irgendwie unterwegs ist. Ja, wir kommen jetzt leider Gottes auch schon wieder zum Ende, ganz langsam. Habe aber noch eine Frage. Wie schaut es denn mit den verbleibenden Monaten in Mexiko aus? Hast du schon Pläne, was du damit anfangen möchtest?
Also ich möchte auf jeden Fall, wenn wir Osterferien haben, noch ein bisschen reisen. Jetzt komme ich aber diese Woche auch erstmal noch Freundinnen besuchen aus Deutschland. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wird, auch was die zu allem sagen und freue mich total, dass die mein Leben hier jetzt nicht nur übers Telefon, sondern auch mal in echt kennenlernen können. Genau, und danach einfach, also die Zeit noch genießen und schauen, was passiert.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich habe dein Hashtag anders, aber bereichernd auf jeden Fall aus deiner Sicht verstanden. Wir sind am Ende und das bedeutet auch immer, du kriegst noch mal ein paar Sekunden in diesem Podcast, wo du uns allen einfach was mitgeben kannst.
Ich könnte vielleicht an der Stelle noch so einen Tipp äußern an alle, die planen, einen Freiwilligendienst zu machen, da Lust drauf haben oder vielleicht schon wissen, dass es bald losgeht. Weil auf jeden Fall, ich würde sagen, jeder Freiwilligendienst seine Höhen und Tiefen hat. Aber was mir voll geholfen hat, sich vielleicht so eine kleine Box mitzunehmen und die zu füllen mit Dingen, denen es einem vielleicht schon besser geht. Bei mir sind zum Beispiel Fotos drin, Briefe von Freunden, auch ein Tee, den ich gerne mag. Einfach wie so eine Notfallbox, die man dann aufmachen kann, wenn es einem schlecht geht, um sich kurz wieder ein bisschen zu sammeln. Genau, weil Tiefpunkte gehören dazu, aber ist ja auch ein Tiefpunkt, weil es danach wieder hochgeht. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
Coole Idee mit der Box. Ich glaube, das ist ein Tipp, den kann man auf jeden Fall weitergeben. Ja, dann vielen Dank für deine Tipps. Wir alle hören uns in 2 Wochen wieder. Falls ihr bis dahin Fragen oder Anregungen habt, ihr kennt es, dann schreibt uns entweder an redaktion@weltwärts.de oder einfach über unseren Instagram-Kanal. Da gibt es auch immer wieder spannende, schöne Einblicke von unseren Gästen hier aus dem Podcast. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Ja, und wenn ihr richtig heiß seid und jetzt selber weltwärts gehen wollt, dann schaut einfach mal auf weltwärts.de vorbei. Ich freue mich auf die nächste Folge in 2 Wochen. Sagt bis dahin ciao und vor allem vielen, vielen, vielen Dank, Ada.
Danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Nachhaltig weltwärts, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.